Marie-Luisa Allemeyer hat das Forum Wissen gemeinsam mit ihrem Team der zentralen Kustodie im Lauf der letzten 10 Jahre aufgebaut. Im Gespräch erläutert sie einige der Leitthemen der Basisausstellung, erzählt, wie die einzelnen Objekte für die Ausstellung ausgewählt wurden und wie das Forum Wissen in Zeiten von Fake News und sogenannten alternativen Fakten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft stärken kann. Ich bin Redakteurin beim Forum Wissen. Mein Name ist Eva Völker. Liebe Frau Allemeyer, Sie haben geschrieben, in dem Katalog zur Basisausstellung wäre das Forum Wissen ein Segelschiff, dann würde es unter der Flagge der Multiperspektivität segeln. Was meinen Sie damit?
Der Ansatz der Multiperspektivität, der hat uns wirklich getrieben, würde ich mal so sagen. Oder das ganze Forum Wissen ist durchzogen von diesem Anspruch, von dem Ansatz, multiperspektivisch zu sein. Und zwar ist das entstanden aus unserer Überzeugung, Museen und Ausstellungen haben tendenziell so eine gewisse Autorität. Also klassischerweise spricht das Museum mit einer autoritären Stimme und sagt, so ist es oder so war es. Mhm. Und das war für uns von Anfang an klar, das kann nicht bei uns so sein, das darf nicht so sein, wenn es um so ein Thema wie Wissenschaft und Wissenschaften geht. Und deswegen haben wir uns wirklich ziemlich streng von Anfang an auferlegt, diese autoritäre Stimme eben nicht zu erheben oder da, wo wir es tun, das eben auch präsent zu machen, transparent zu machen. Also das heißt einerseits zu sagen, ja, als diejenigen, die die Ausstellung konzipiert haben, haben wir eine relativ dominante Stimme. Also auch wir schreiben in den Ausstellungstexten, so ist es. Aber wir machen das transparent. Wir sagen, wie wir heißen und wir sagen, dass das, was hier steht, von uns kommt. Mhm. Also das heißt, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt aus unserer Sicht gewesen, zu sagen, es sind auch ein Stück weit subjektive Einschätzungen, die wir da geben. Mhm. Und dann diese subjektiven Aussagen, die wir da geben, die immer zu ergänzen durch Aussagen von anderen Menschen. Mhm. Und das ist eben das, was wir unter dem Stichwort Multiperspektivität zusammenfassen. Also das heißt, dass wir Objekte beschreiben als typischen Ausstellungstexten, beschreiben wir ein Objekt, beschreiben wir die Büste von Dorothea Schlözer. Dieses ist eine Büste von Dorothea Schlözer. Und dann gibt es dazu aber eben andere Stimmen, die sagen, was sehen Sie denn in dieser Büste? Warum hat diese Büste für Sie eine Bedeutung? Wie schauen Sie eigentlich auf diese Büste? Und diese Technik der Multiperspektivität, das ist eben etwas, was ich in der Ausstellung immer wieder finde, an ganz vielen Stellen. Und was eben nicht nur jetzt eine Eskapade von uns war, sondern was tatsächlich sehr zentral für die Grundhaltung auch steht, die wir da mit der Ausstellung vertreten.
Das sind etwa 1200 Objekte, die in der Basisausstellung zu sehen sind. Sie konnten da ja aus dem Vollen schöpfen, aus den insgesamt 30 Sammlungen der Universität Göttingen, vom Vogelei bis zum Messinstrument mit dem schönen Namen Vizeheliotrop, eine riesige Vielfalt auch. Wie haben ausgerechnet diese Objekte den Weg in die Ausstellung gefunden?
Naja, erstmal natürlich, weil sie bestimmte Geschichten bergen. Also wir zeigen kein Objekt einfach nur um des Objektwillens, sondern weil sich daran immer Geschichten knüpfen. Und das heißt, wir haben die Ausstellung konzipiert, wir haben die Themenräume erstellt und konzipiert. Und dann haben wir eben uns natürlich gefragt, zu diesen Themen, welche Objekte können da etwas erzählen? Welche Objekte lassen sich dafür schön einbringen? Und dann sind wir mit diesen Ideen, mit dieser Frage an die Sammlungsverantwortlichen herangetreten und haben gesagt, hier in diesem Raum möchten wir gerne etwas Bestimmtes zeigen. Gibt es bei Ihnen in der Sammlung ein Objekt oder mehrere Objekte, die sich dafür eignen? Und dann sind es, das können nur die Sammlungsverantwortlichen sein, die dann die Objekte danach heraussuchen, weil die natürlich die Fachkenntnis haben. Die kennen die Objekte, die kennen die Geschichten, die daran hängen, die wissen, welche Bedeutung diese Objekte im Laufe ihrer Biografie gehabt haben. Das heißt also, wir haben Wünsche geäußert und die Sammlungsverantwortlichen, die Kustoden, Kustodinnen haben dann im Grunde mitgedacht, beziehungsweise manchmal gesagt, ja, das Objekt, was sie da schon vor Augen hatten, das ist es wirklich. Manchmal haben die aber auch gesagt, nee, es gibt ein ganz anderes Objekt, von dem habt ihr nur noch nie was gehört. Mhm. Das eignet sich aber viel besser dafür.
Mhm. Und Geschichten erzählen, also beispielsweise darüber, welche Methoden, Prozesse verknüpft sind, bis man anhand dieses Objektes dann vielleicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnis gekommen ist, also eher als jetzt Ergebnisse dann zu präsentieren.
Genau, also nur ganz wenig Objekte sind ja so, sozusagen Meilensteine. Nur an ganz wenigen Objekten kann man wirklich sagen, hier, das ist jetzt ein Beispiel für so einen Durchbruch gewesen. Das ist ja auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Wissenschaft ist kleinteilig, ist zum Teil auch mühsam, ist unspektakulär. Also es ist einfach Kernerarbeit, die da getan werden muss. Und dafür sprechen eben auch sehr, sehr viele Objekte. Also solche Durchbruch-Meilenstein-Objekte gibt es relativ wenig. Und ich hoffe auch, dass jetzt die Besucher und Besucherinnen nicht nur darauf spekulieren, da jetzt also das Objekt zu finden, mit dem ein Nobelpreis gewonnen wurde, sondern dass man, glaube ich, schon schnell versteht, es geht eben darum, diesen ganzen viel gestaltigen Weg nachvollziehen zu können, an dessen Ende vielleicht mal ein Nobelpreis steht, aber vielleicht auch nicht.
Ein anderes zentrales Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung zieht, sind die Praktiken. Dabei geht es ja darum, dass man auch die Menschen sichtbar macht, die mit ihren Händen, mit ihrer Händearbeit Wissenschaft möglich machen, obwohl sie nicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sondern Reinigungskräfte oder Schreiner. Können Sie das an einem Beispiel deutlich machen?
Das sind eigentlich sogar zwei Arten von Arbeit, die wir da thematisieren. Also das eine ist die vielfältigen Arbeiten, die notwendig sind, damit das System überhaupt läuft. Und da gehören eben beispielsweise Reinigungskräfte dazu. Das heißt also, wenn ich ein sauberes Labor, also ein Reinraumlabor benötige, um bestimmte Experimente durchzuführen, brauche ich Putzpersonal, was extrem sorgfältig ist, was ganz genau weiß, was darf hier eigentlich überhaupt nicht sein, was darf hier nicht passieren. Mhm. Das heißt, das sind Leute, die auch genau geschult sind und die mit großer Sorgfalt dazu beitragen, dass Experimente dann eben so laufen, wie sie laufen sollen. Und das sind also diese Menschen sichtbar zu machen, das war uns eben ein Anliegen, tatsächlich auch im Sinne so einer Demokratisierung dieses Wissenschaftssystems eben zu zeigen. Nicht nur die berühmten Namen sind diejenigen, die Wissenschaft betreiben, sondern es gehören eben diese vielen unzähligen, nie sichtbaren, nie namentlich genannten Personen dazu. Mhm. Das war uns auf der einen Seite wichtig, also diese Gruppe zu zeigen. Mhm. Dann gibt es aber auch noch andere Tätige, die wir auch noch mal besonders hervorgehoben haben. Und das sind eben dann tatsächlich die, die etwas mitbringen, wo sich dieser Begriff Tacit Knowledge in den letzten Jahren so entwickelt hat. Also das heißt tatsächlich im Grunde ja körperliches Wissen, handwerkliche Fähigkeiten. Also dass es in der Wissenschaft eben viele Dinge auch gibt, für die man dieses Tacit Knowledge benötigt, was sich gar nicht verschriftlichen lässt, also wo ich gar nicht genau beschreiben oder in Zahlen fassen kann, wie warm ein Glas sein muss, damit ich es so biegen kann, wie ich das möchte und wie ich das tun soll, damit ich ein Experiment ermöglichen kann. Also das heißt, viele dieser Tätigkeiten, die mit in diesem Prozess gehören, sind eben gar nicht verschriftlicht, sondern im Grunde im handwerklichen Wissen, im händischen Wissen der Menschen, die dazu beitragen, verankert. Mhm. Und also insofern ist es diese Gruppe derjenigen, die dieses Tacit Knowledge mitbringen, auch ganz besonders, die wir da zeigen wollen. Und da ist eben, wie gesagt, die Glasbläserin zum Beispiel so eine Person, aber auch natürlich der Präparator, der eben genau weiß, wie er Knochen anfassen muss, positionieren muss, damit sie gut aneinander zu kleben, zu heften, wie auch immer sind. Also diese ganzen Fähigkeiten, die sich eben gar nicht in Zahlen und in Schriftform niederlegen lassen, die spielten für uns auch oder spielen für uns in der Ausstellung auch eine große Rolle.
Und die Glasbläserin, die dann eben Fiolen für chemische Experimente beispielsweise herstellt.
Genau, genau. Und zwar nach Angaben von meinetwegen einem Professor, einer Professorin, der aber nur sagt, ich mache das und das Experiment, ich brauche irgendeine Fiole, die das und das bewirkt. Und dann musste ich eben diese Glasbläserin, musste diese Übersetzung dann eben vornehmen. Mhm. Und nicht nur die Übersetzung in dem Sinne, wie muss diese Fiole jetzt gestaltet sein, sondern dann eben auch die Übersetzung in die Bewegung ihrer Hände. Mhm. Also wie agiert sie dann wirklich, was macht sie, um dieses Ergebnis dann zu erzielen.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass indem man diese Praktiken und eben dann auch diese Menschen, die Reinigungskräfte oder die Schreinerinnen sichtbar macht, wirkt das ja auch wieder auf die Besucherinnen und Besucher zurück. Also dass ich eben auch Menschen, die sich sonst nicht innerhalb der Universität bewegen, vielleicht angesprochen werden, indem sie sich da auch ein Stück weit selbst wiederfinden.
Ja, das bemerke ich auch, wenn ich so ein bisschen mal lausche, mhm. wie Besucher, Besucherinnen über die Ausstellung sprechen, dann ist das schon tatsächlich sehr häufig so, ja guck mal, das ist doch sowas Ähnliches wie das, was ich mache, das mhm. ist sowas Ähnliches wie das, was XY macht. Also dadurch bieten sich natürlich viel, viel mehr Anknüpfungsmöglichkeiten. Also das ist ja doch selten der Fall, dass ich sage, es ist, was der Nobelpreisträger da macht, ist sowas Ähnliches, wie ich tue. Also das ist natürlich dadurch, dass wir diese Vielfalt an Menschen sichtbar machen, bieten sich viel mehr Anknüpfungsmöglichkeiten. Aber es ist eben auch diese Nahbarkeit von Wissenschaft, die wir dadurch auch herstellen. Ne? Also tatsächlich zu sagen, das ist kein Hexenwerk, das sind keine genialen Geister. Es ist ein sehr gut ineinandergreifendes System von Menschen, die zusammenarbeiten. Aber es gehören eben auch viele mit vielen Fähigkeiten dazu.
Das Forum Wissen ist im Fluss, verändert sich, will neue Themen setzen. Eine besondere Rolle spielen dabei ja die Sonderausstellungen, die mit einer unglaublichen Taktung jetzt gerade in den ersten Monaten einander abgewechselt haben. Oder teilweise finden sie auch parallel statt, aktuell sogar 3 Sonderausstellungen parallel.
Wir haben ja verschiedene Formate, verschiedene Möglichkeiten, Veränderungen in die Ausstellung zu bringen. Also fast jeder Ausstellungsraum hat ja eine sogenannte Freifläche. Also das sind Vitrinen, die sich besonders leicht wechseln oder öffnen lassen. Dann haben wir einen kleinen Ausstellungsraum, der hat 80 Quadratmeter, den nennen wir Freiraum. Und wir haben die große Sonderausstellungsfläche von 360 Quadratmetern. Und hier auf diesen Flächen können und sollen, und ich würde auch sagen werden, ständig neue Ausstellungen gezeigt werden. Die Frage ist jetzt ja im Grunde, von wem kommen diese Ausstellungen? Also wer bringt da Ideen ein? Wer bringt auch Themen da ein? Und da ist das ganze Forum Wissen ja so konzipiert, dass wir einen Personalstamm haben, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die das Know-how mitbringen, also die wissen, wie man Ausstellungen macht, die wissen aber auch tatsächlich, wie man noch Drittmittel dafür einwirbt, die wissen, wie man Werbung für so eine Ausstellung macht, wie man Pressetexte schreibt. Also es ist ja ein sehr guter Personalstamm und der ermöglicht uns im Grunde, Menschen einzuladen, Ausstellungen zu machen, die diese Kompetenzen gar nicht mitbringen. Mhm. Und das ist eigentlich das Interessante, weil ansonsten würde wahrscheinlich jedes Museum sagen, ja, wenn sie kommen und wenn sie alles mitbringen, dann können sie bei uns gerne eine Ausstellung machen. Mhm. Aber in unserem Fall ist es eben so, wir stellen eine sehr gute Infrastruktur bereit, damit dann eben auch Menschen Ausstellungen machen können, die das jetzt eigentlich von sich aus gar nicht machen würden. Ja. Und da haben wir schon so in erster Linie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anvisiert. Also wir werden ja auch vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur finanziert und deren Interesse ist es natürlich ganz besonders, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sichtbar zu machen. Und diese Infrastruktur ist auch in erster Linie darauf ausgerichtet, also zu sagen, kommen Sie, wir helfen Ihnen, wir unterstützen Sie. Aber das gleiche Prinzip funktioniert natürlich auch für Menschen, die nicht aus der Wissenschaft kommen und die sagen, ich möchte mich gerne mal einbringen hier, ich möchte gerne eine Ausstellung machen. Ich glaube, im Idealfall wird es so sein, dass das dann in Kooperationen geschieht. Also dass beispielsweise ein Sonderforschungsbereich sagt, wir machen das gemeinsam mit einem Göttinger Verein oder mit einer Göttinger Initiative. Also so, dass dann vielleicht nicht ausschließlich Universitätsexterne so eine Ausstellung einbringen, sondern in Kooperation mit Personen aus der Uni.
Zum Schluss noch eine große Frage. Wie kann das Forum Wissen in Zeiten von Fake News und sogenannten alternativen Fakten Vertrauen in die Wissenschaft herstellen?
Ja, so tragisch das ist, ich glaube, diese Zeiten von Fake News und alternativen Fakten haben uns ja im Grunde in die Hände gespielt, was die Rolle und die Wichtigkeit des Forum Wissens angeht. Also die Zeit ist vorbei, wo der Wissenschaft einfach per se geglaubt wurde. Also wo einfach, weil jemand einen Professortitel hatte, ihm per se sozusagen Recht und Vertrauen entgegengebracht wurde. Also ich glaube, da ist sehr viel ja ins Wanken geraten. Zum Teil vielleicht ja auch zu Recht, also dass man auch sagt, ja, das ist auch immer besser, wenn man nochmal nachfragt und wenn man Zweifel anbringt. Aber ich glaube, gerade vor diesem Hintergrund, also dass so eine per se Autorität verloren gegangen ist, ist es eben sehr wichtig zu zeigen, was unterscheidet aber wissenschaftlich ermittelte Erkenntnisse oder gewonnene Erkenntnisse, was unterscheidet die von gefühlten Fakten oder, oder einfach mal so in die Welt gestellte Aussagen. Und insofern, weil wir eben den Weg zu diesen Erkenntnissen deutlich machen, tragen wir, davon bin ich überzeugt, tragen wir tatsächlich dazu bei, wieder ein neues Vertrauen in die Wissenschaft auch aufzubauen. Kurz gesagt ist es eben so, wenn Menschen in der Öffentlichkeit hören, die Wissenschaftler widersprechen sich, der eine sagt Hü, der andere sagt Hott, dann wäre es eben gut, oder ich glaube nach dem Besuch des Forum Wissens ist es auch so, dass man nicht sagt, das ist jetzt ein Zeichen von Schwäche, dass die Wissenschaftler sich widersprechen. Mhm. Das ist vielleicht sogar ein Grund, warum ich denen jetzt überhaupt nicht mehr glauben sollte. Ich hoffe, dass Menschen, die im Forum Wissen waren, dann bei so einer Situation eher sagen, ich habe jetzt verstanden, warum die sich widersprechen. Mhm. Und dass das auch nicht schlimm ist, dass das Gründe hat, dass der eine sagt, so ist es und der andere sagt, so ist es. Mhm. Und im Idealfall bin ich nach dem Besuch des Forum Wissen sogar in der Lage, meine eigene Position dazu zu entwickeln und zu sagen, ich verfolge jetzt aber das, was der A gesagt hat und nicht, was B gesagt hat. Obwohl ich beides verstehen kann jetzt.
Ja. Also Streit letzten Endes auch, um weiterzukommen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Ja. Ja, also eine ganz wichtige, auch gesellschaftliche und ja letzten Endes auch demokratiefestigende Aufgabe beim Forum Wissen. Ja. Ja. Vielen Dank, Frau Allemeier, für das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne.